Fünfte Netzwerktagung Medienkompetenz Sachsen-Anhalt. Medien, Kultur, Wandel. Zusammen Perspektiven in der digitalisierten Welt entwickeln. Impulsvortrag. Ethik und Verantwortung in einer digitalisierten Welt.
Wunderbar. So, nach einigen so den üblichen technischen Schwierigkeiten heute Morgen mit dem Zug und jetzt hier mit der Präsentation zum Auftakt Ihrer Veranstaltung über die Netzwerksituation von der Digitalisierung zur künstlichen Intelligenz, Herausforderungen für Ethik und Verantwortung. Und ich habe mir das so vorgestellt, ich fange an mit dem globalen Wettstreit der digitalen Wertsysteme, dann von der Digitalisierung zum maschinellen Lernen, vom maschinellen Lernen zum Internet der Dinge und schließlich Technikgestaltung und Technikverantwortung. Warum der globale Wettstreit der digitalen Weltsysteme? Nun, wir können uns hier in Halle oder in München bei uns oder sonst wo schöne Dinge zur Medienkompetenz ausdenken, aber die globalen Rahmenbedingungen werden in der großen, weiten Internetwelt gesetzt. Und deshalb beginne ich zum Auftakt mit den großen Situationen USA, die großen IT-Firmen, China, Asien und schließlich hier wir in Europa. Eben wurde schon erwähnt, also gestern Abend war ich in Frankfurt und dort war das Summit der CEOs von Microsoft Europa. Und da unten sehen Sie den Begründer dieser Firma, noch als braver Start-up-Gründer mit Krawatte, Bill Gates. Rechts daneben eine Ikone des Silicon Valley, Steve Jobs, auch kaum wiederzuerkennen, wie brav die damals waren. Und die Philosophie des Silicon Valley verbindet KI mit Business und Kapital. Das muss man wissen. Globale IT- und KI-Unternehmen verändern unsere Lebens- und Arbeitswelt dramatisch. Fortschritt der Menschheit bemisst sich nach diesem Wertsystem, nach erfolgreichen Geschäftsmodellen. Und demgegenüber China. Ich war Ende letzten Jahres bei der Chinesischen Akademie der Wissenschaften eingeladen und da begrüßte man mich gleich mit dem Slogan, also Atombombe war gestern, heute künstliche Intelligenz. Und tatsächlich, die KI ist die Speerspitze der technisch wirtschaftlichen, militärischen und politischen Herausforderungen dieser Weltmacht. In strategischen Plänen bis 2050 werden die Innovationsschritte zentralistisch von einer Staatspartei festgelegt und in einem sogenannten gelenkten Kapitalismus realisiert. Und das ist wieder unmittelbar mit einem Wertesystem verbunden. Eine gelenkte Zivilgesellschaft steuert sich selber über den Social Score. Und was das bedeutet, sehen Sie hier oben. Das heißt, jede Bürgerin, jeder Bürger der Volksrepublik China ist mit einer solchen Kartei versehen, wo die eigenen Verdienste, aber auch die Fehler berücksichtigt werden. Das kann sich dann ändern im Laufe der Zeit. Die Vorstellung ist eigentlich, dass sich so diese Zivilgesellschaft selber steuert. Und jetzt kommt das Überraschende. Wir mögen darüber erschrocken sein. Das wird von der Mehrheit der Menschen dort keineswegs als Bedrohung und Zwang irgendeines Big Brothers empfunden, sondern dieses Land steht ja seit Jahrhunderten unter dem Eindruck einer großen Zentralmacht und gleichzeitig auch traditionell, was die Ethik betrifft, des Konfuzianismus. Und da steht das Kollektiv im Mittelpunkt und jeder ordnet sich dort nach seinen Tugenden, wie es bei Konfuzius heißt, aber auch nach seinen Schwächen ein. Und demgegenüber Europa. Wir. Ja, worauf berufen wir uns? Das ist hier gezeigt, die Französische Revolution mit den Erklärungen der Menschenrechte. Und Menschenrechte heißt hier individuelle Freiheitsrechte, die auch in den Verfassungen der europäischen Staaten niedergelegt sind und hier im Europäischen Parlament versammelt sind. Und das hat natürlich seinen Preis. Ja, Demokratie hat ihren Preis. Die Entscheidungsprozesse sind verglichen mit den beiden Beispielen, die ich eben gezeigt habe, unter Umständen umständlich, langwierig. Manchmal enden sie in Sackgassen. Denken Sie an den Brexit, den wir derzeit erleben, oder bei dem Versuch, Großprojekte, Infrastrukturprojekte hier in Deutschland zu realisieren. Und was die individuellen Freiheitsrechte geht, betrifft, also die Privatheit, könnte man noch sagen, wie weit sind wir bereit zu gehen, wenn wir, wie jetzt aktuell, Selbstradikalisierung im Netz erleben. Jetzt stellt sich allerdings die Frage, eben wurde sie ja auch schon gestellt, was ist denn das eigentlich, Digitalisierung? Alle reden von künstlicher Intelligenz. Daher jetzt ein paar Bemerkungen dazu. Künstliche Intelligenz heute, mehr will ich gar nicht sagen, ist Machine Learning. Maschinenlernen mit Lernalgorithmen, und das ist orientiert an tatsächlich dem menschlichen Gehirn in einem vereinfachten Modell hier dargestellt. Sie sehen diese Knoten hier, diese Pfeile, die Verbindungen, das sind die neurochemischen Verbindungen zwischen den Nervenzellen. Diese Pfeile im Modell sind mit Zahlen gewichtet, die entsprechen der neurochemischen Intensität der Verbindung. Und dann sagt man, dass eine solche Zelle feuert bzw. erregt ist, wenn die Summe der gewichteten Inputs hier der Nachbarzellen einen bestimmten Schwellenwert überschreitet. Und was Sie hier auch sehen, ist, dass das gesamte Netzwerk gegliedert ist. Das ist durchaus dem Neokortex des menschlichen Gehirns nachempfunden. Und was heißt Lernen auf der neuronalen Ebene? Das heißt nichts anderes als das Verbinden dieser erregten Neuronen in Verschaltungsmuster. Denn wir wissen aus der Neuropsychologie, dass diese unterschiedlichen Muster verbunden sind mit unterschiedlichen kognitiven Zuständen wie Wahrnehmung, Denken, Fühlen und Bewusstsein. Und genau das simulieren die Lernalgorithmen, indem sie mit den erwähnten Zahlengewichten hier herumrechnen. Und ähnlich wie in der Psychologie auch unterscheiden wir heute verschiedene Arten der Algorithmen. Überwachtes Lernen beispielsweise bedeutet, dass man dem Netzwerk zunächst ein Muster eintrainiert. Das könnte ein Gesicht sein, also ein Verteilungsmuster von Pixels. Dann etwa bei der Polizeifahndung kann so ein eintrainiertes Bild beispielsweise wiedererkannt werden unter einer Vielzahl von anderen Gesichtern. Nicht überwachtes Lernen, und das ist nun bemerkenswert, bedeutet, dass diese Systeme heute schon in der Lage sind, Ähnlichkeiten und Korrelationen von Daten zu erkennen, um sie danach selbstständig zu klassifizieren. Was bedeutet das? Unter Umständen Diskriminierung, je nachdem, wie diese Korrelation ausfällt. Verstärkendes Lernen in der Technik, in der Robotik beispielsweise, sind die Systeme in der Lage, mehr oder weniger selbstständig Probleme zu lösen. Und dann das viel genannte Deep Learning, tief bezieht sich einfach auf die Tiefe des Netzes, auf die Anzahl dieser Schichten, um die Qualität der Mustererkennung zu steigern. Mustererkennung, das ist im Grunde die Kernfähigkeit heute dieses maschinellen Lernens. Und da ist so ein Buchtitel von mir eingeblendet. Das ist nicht hier als Werbeblock gemeint, sondern das Buch ist gerade in diesen Tagen in englischer Übersetzung im Springer Verlag erschienen. Und seit diesem Jahr, Springer macht das mit Software, mit KI. Wenn Sie dort Fehler finden, sind das höchstwahrscheinlich meine eigenen und nicht die von dem System. Hier mal eine uns sicher wertvoll erscheinende Anwendung in der Medizin. Sehen Sie auch Mustererkennung von so einer Software-Brustkrebs-Diagnose. Das ist eine Art überwachter Algorithmus. Dem System werden die Charakteristika von Krebszellen beigebracht. Und da kann es also hier dieses Muster mit den roten Punkten unterscheiden von den normalen Lymphknoten. Aber wir haben auch dieses Beispiel. Ja, ich komme ja aus München, Autostadt, andere eben auch. Das heißt selbstlernende Fahrzeuge. Und was wir da erleben, diese neuronalen Netze, die sind jetzt riesengroß, tausende von Parametern, die werden trainiert mit Gefahrensituationen, Umweltsituationen. Aber man fragt sich, wann ist dieses System eigentlich bereit, nach solchen Beispielen auf die Menschheit zugelassen zu werden? Und es sind riesige Netze, keiner weiß genau, was dort in den einzelnen Neuronen, also diesen Knoten, abläuft. Und man spricht deshalb auch von einer Black Box, das heißt einem schwarzen Kasten. Und Sie sehen das hier schön auf den Punkt gebracht vom MIT in einem Cartoon eines Journals des MIT. Da sehen Sie zwei dieser selbstlernenden Fahrzeuge dargestellt. Das zweite ist ein Polizeiwagen. Der Polizist ist ausgestiegen und fragt den Insassen des anderen selbstlernenden Fahrzeugs: Können Sie mir eigentlich sagen, warum mein Wagen Ihren Wagen angehalten hat? Das bringt die Situation auf den Punkt. Wir brauchen mehr heute Erklärbarkeit, mehr Durchsichtigkeit, mehr Zuordnung von Ursache und Wirkung, um am Ende hier auch Haftungsfragen zu entscheiden und Fragen der Verantwortung. Das sind lokale Netze, die dort in technischen Geräten angewendet werden, wie zum Beispiel einem Automobil. Das globale Netz, das ist höchstwahrscheinlich das, was Sie alle, ob in Technik oder nicht unterwegs, kennen. Das ist natürlich das Internet. Das Internet war im Grunde seit den 90er Jahren hier angedeutet nichts anderes als so ein globales Netz von Computern, um die Kommunikation zwischen Menschen zu ermöglichen, also die sozialen Medien. Und was heute hinzukommt, das soll dieses Plus andeuten, ist die Dinge werden nun mit Sensoren ausgerüstet, um miteinander zu kommunizieren. Und deshalb heißt das Internet jetzt auch Internet der Dinge. Das sind die Wearables, die einige schon an sich tragen, die ärztlichen Messgeräte, Fitnessbänder und so weiter, die ihre Daten direkt an Krankenhäuser oder an Arztpraxen weitergeben. Das sind hier die Sensoren, mit denen Smartphones, Automobile, Roboter ausgestattet sind, um miteinander zu kommunizieren. Die autonomen Flugfunktionen oder sogar Häuser, die mit IT-KI-Funktionen ausgestattet sind, um beispielsweise den eigenen Energiehaushalt zu regulieren. Also der Punkt ist hier, nicht nur einzelne technische Geräte, sondern anonyme Infrastrukturen, die wir so gar nicht wahrnehmen. Und ein Paradebeispiel hier für dieses Land will ich hier dann doch erwähnen. Stichwort Industrie 4.0. Warum ist es so bedeutsam hier für Deutschland? Es wird uns nicht gelingen, denken Sie an meine Eingangsbemerkungen, nochmal hier solche IT-Giganten aufzubauen, wie ich sie eben erwähnt habe, von USA oder von China, sondern wir müssen unseren Standortvorteil hier in Deutschland ausnutzen. Und das ist unsere große Industrieerfahrung. Dafür bewundert uns sogar die Welt. Und deshalb also auch hier die Idee, diese Infrastruktur der Industrie mit diesen Fähigkeiten der KI, der IT auszustatten. Das heißt, die Dinge jetzt der Industrie- und Arbeitswelt werden mit Sensoren versehen, um miteinander zu kommunizieren. Nicht nur Mensch zu Mensch, Mensch zu Maschine, sondern Maschine zu Maschine Kommunikation, um so die Produktion, ja den Vertrieb zu automatisieren. Und da stellt sich natürlich sofort die Frage, wo bleibt der Mensch? Und dann gab es vor 4 Jahren sogar aus dem Heeren Oxford die Prognosen, am Ende steht dann die menschenleere Fabrik. Das ist aber genauso eine falsche Prognose, wie ich sie noch erlebt habe in den 90er Jahren, als vorausgesagt wurde, als die PCs ja, von Bill Gates in die Büros einzogen, da wurde gesagt, am Ende das papierlose Büro. Sie erinnern, Sie sehen, was heute draus geworden ist, mitnichten. Und es sind zwar Jobs verloren gegangen und wir haben eine Vorlaufzeit hier. Wir konnten das schon beobachten, 3, 4 Jahre, was hier passiert. Es sind zwar Jobs verloren gegangen, neue sind hinzugekommen, aber was wir beobachten, viele der klassischen Berufe auch, und ich habe mich mit den Gewerkschaften auch darüber unterhalten, gerade in der Industrie, IG Metall und andere, sind heute noch anzutreffen. Das heißt, den Facharbeiter, den Meister, die Technikerin, den Ingenieur, die Informatikerin, den Manager. Der Unterschied ist nur heute, es braucht eine neue Voraussetzung, um immer wieder neu vorbereitet zu werden auf diese beschleunigten Innovationsschübe. Und das bedeutet, am Ende ist diese Art von Internet nicht nur eine Herausforderung von Technik und Ökonomie, sondern gesamtgesellschaftlich von Bildung und von Ausbildung. Und was es für die Hochschulen bedeutet, ist in diesem Diagramm hier angedeutet, wenn wir es nicht nur mit einzelnen technischen Geräten zu tun haben, wie in der Vergangenheit, sondern mit Infrastrukturen, in denen also Menschen agieren, dann reicht die hochspezialisierte Ausbildung in der Technik an den Hochschulen nicht aus. Dann muss Wissen, humanwissenschaftliches, sozial geisteswissenschaftliches Wissen mit integriert werden in diese Ausbildung, um eine geeignete Mensch-Maschine-Schnittstelle zu erhalten, um die großen Herausforderungen der Gesellschaft, Energie, Gesundheit, Mobilität, Produktion, Logistik, also in Angriff nehmen zu können. Ich komme zu meinem letzten Teil, Technikgestaltung und Verantwortung. Wenn wir Vertrauen in Technik herstellen wollen, ist ja das Mindeste, würde man sagen, zunächst mal Sicherheit. Und Sie sehen hier in diesen Bildern, ohne dass ich jetzt weiter auf die einzelnen Beispiele ansehe, was passiert, wenn Softwarefehler vorkommen. Hier in der Vergangenheit Überdosierung in der Medizin, dann in den 90er Jahren dieser Crash der Ariane 5, der Rakete, und jüngst hier in diesem Jahr Software- und Systemfehler von Boeing 737 MAX. Und das heißt, wir müssen diese Software testen. Im Software Engineering ist die sogenannte Verifikation von Software eigentlich schon ein Standard, aber eben nicht in dieser künstlichen Intelligenz, weil die Netze so groß sind, wie ich das eben bei der Automobilindustrie erwähnt habe, begnügt man sich heute häufig mit Ad-hoc-Tests, statistischen Tests. Und hier sehen Sie so eine Skalierung, wie es im Idealfall aussehen könnte, mit mathematisch idealen Beweisen. Nur, das bedeutet natürlich IT-Aufwand, und das klang eben schon an. IT-Aufwand, das kann unter Umständen auch große Energie bedeuten. Das heißt, Energie ist sofort mit Umweltfragen verbunden. Aber Unternehmen können auch darauf drängen, schnell in den Wettbewerb zu kommen, weil sonst andere Länder vorbrechen, also ökonomische Interessen. Die sozialen Interessen der Kunden bzw. der Nutzer sind zu berücksichtigen, rechtliche und ethische Aspekte sind zu integrieren. Es wurde eben bei der Vorstellung schon angekündigt, erwähnt, dass ich in dieser Steuerungskommission bin, des Bundeswirtschaftsministeriums, für die DIN-Normen, Normungs-Roadmap heißt es, für KI. Dahinter steht die Vorstellung, wir haben in Deutschland diesen Standard, dass jedes technische Gerät mit DIN-Normen versehen ist. Und das wird auch weltweit anerkannt, das macht die Solidität dieser technischen Geräte aus. Jetzt die Idee, das also zu übertragen auch auf diese IT- und Digitalisierungswelt. Nur am Ende, das zeigten diese Ausführungen hier, reicht die technische DIN-Norm nicht aus. Wir müssen integrieren, berücksichtigen die sozialen, ökologischen, ökonomischen, rechtlichen und ethischen Aspekte. Und das umso mehr, wir haben es mit dem Internet der Dinge zu tun, mit diesen Infrastrukturen, von denen ich eben gesprochen habe, und die es gezeigt, wie dieses Internet der Dinge sich wie so ein großes Gehirn mittlerweile über den Planeten Erde ausbreitet. Sie können es vermutlich hinten in den letzten Reihen nicht sehen. Hier sind nochmal die Stichworte der Infrastrukturen, die längst existieren, sei es diese Industrie 4.0, sei es die Energienetze, sei es diese sogenannten Smart Cities, Smart Mobility oder die großen Finanznetze mit schnellen Algorithmen, die die Fähigkeit des menschlichen Gehirns weit übertreffen, etwa bei der Einschätzung von Börsendaten und die Medizin. Ich meine, in der Medizin erzählen alle Fachleute, wir haben nicht zu viel Daten, wir haben zu wenig Daten. Was mit der Komplexität des menschlichen Organismus zusammenhängt, denn jede Krankheit läuft unterschiedlich ab. Wir brauchen diese großen Datenerhebungen, um personalisierte Diagnose und Therapie zu finden. Oder unten Predictive Analytics, die Voraussage menschlichen Verhaltens. Gut, einerseits bei den Businessmodellen, so nach der Devise von Amazon, woher weiß Amazon heute schon, was wir morgen einkaufen wollen, aber andererseits auch das sogenannte Pre-Criming in Städten hier in Deutschland, längst eingesetzt zur Voraussage auch als Frühwarnsystem etwa von Einbruchsdiebstählen. Man bekommt ja so ein Ja, teils sagt man gut, das gefällt, aber das andere sieht doch problematisch aus. Das heißt, es wird in Zukunft nicht mehr alleine mit Technology Assessment, also Technologiefolgenabschätzung gehen. Das ist die klassische Einstellung, lass mal die Ingenieure machen und da guck mal hinterher, was rausgekommen ist, nur dann kann das Kind längst in den Brunnen gefallen sein. Deshalb plädiere ich hier für Technikgestaltung. Technikgestaltung bedeutet, dass wir von vornherein ethische, rechtliche, ökologische, soziale Rahmenbedingungen festlegen. Und natürlich ist mir klar, dass wir Innovationen nicht vorausplanen können. Also dieses Zufällige, dieses Kreative bleibt am Ende. Aber was wir machen können, wir können Anreize schaffen, in welche Richtung eigentlich die Technologie sich entwickeln soll, wo wir Schwerpunkte wünschen, sei es in der Mobilität, sei es bei den Energiesystemen in der Industrie- und Arbeitswelt oder beispielsweise zur Bewältigung des demografischen Wandels. Menschen, die in Deutschland immer älter werden und Hilfe bekommen können durch eine entsprechende technische Infrastruktur. Das heißt, am Ende, und damit komme ich zurück auf meinen Ausgangspunkt, am Ende wird es darum gehen, den Artikel 1 des Grundgesetzes, von wegen Freiheitsrechte, den Artikel 1 des Grundgesetzes, die Würde des Menschen ist unantastbar, in diese digitalisierte KI-Welt zu transformieren. Das ist mein letztes Bild. Wir brauchen intelligente Algorithmen als verlässliche Dienstleistung zur Bewältigung zivilisatorischer Komplexität. Also das zeigen all diese Beispiele. Deshalb wächst auch diese Technologie. Aber Sie haben gesehen, auch bei den Schwächen der Technologie, entscheidend ist auch eine Stärkung der menschlichen Urteilskraft. Und darum geht es am Ende auch, um Zusammenhänge und Folgen unserer Handlungen nicht nur zu erkennen, sondern auch zu bewerten. Und das beginnt in der Schule, das ist in der Hochschule fortzusetzen und am Ende auch in der Berufsbildung. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit.